Inforadio Podcast.
Der größte U-Bahn-Auftrag in der Geschichte der Berliner Verkehrsbetriebe verzögert sich. Die Lausitz freut sich über Milliarden für den Kohleausstieg und in Berlin und Brandenburg wird am Sonntag gewählt. Sie hören Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Unser Rückblick auf die wichtigsten politischen Themen dieser Woche in unserer Region. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Aufs Wetter können sich potenzielle Wahlmuffel am Sonntag schon mal nicht berufen. 21 Grad, Sonnenschein und kaum eine Wolke am Himmel. So sieht die Prognose für Berlin und Brandenburg aus. Perfektes Wetter also für Europas Schicksalswahl. Die Zukunft der Europäischen Union stand im Plenum des Berliner Abgeordnetenhauses diese Woche dann auch gleich ganz oben auf der Tagesordnung. Jan Menzel fasst die Debatte für uns zusammen.
Trump, Putin, Erdogan, Orbán, Salvini.
Das sind nur ein paar Namen, die uns vor allem eins sagen. Unsere Demokratie und damit unsere Idee von einem freien Europa stehen vor einer gewaltigen Bewährungsprobe.
Warnte der regierende Bürgermeister Michael Müller. Manchmal werde vergessen, dass Europa ein Friedensprojekt sei, begründet nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, sagte SPD-Fraktionschef Raad Saleh.
Mich ärgert's, wenn einige immer sagen, Europa und unser Grundgesetz seien Sonntagsreden. Nein, Europa und unser Grundgesetz sind eben keine Sonntagsreden.
Den Gegenpol in der Parlamentsdebatte markierte die AfD. Fraktionschef Georg Pasterski beanspruchte, dass seine Partei als einzige hinter dem Grundgesetz stehe. Der EU vermochte Pasterski nichts Positives abzugewinnen.
Die heimliche Verschiebung von immer mehr Kompetenzen an anonyme Gremien nach Brüssel und an andere Orte, wo eine Handvoll Bürokraten und ca. 30.000 Lobbyisten mehr Macht haben als 414 Millionen Wähler in der Europäischen Union.
Dass EU-Bürger auch in Deutschland wählen dürfen, sowie umgekehrt Deutsche, die im EU-Ausland leben, kritisierte Pasterski, was ihm prompt den Widerspruch des FDP-Abgeordneten Stefan Förster einbrachte.
Es ist doch gerade auch Bestandteil des gelebten Europas, dass eben EU-Bürger hier wählen können und Deutsche natürlich auch im EU-Ausland. Also wenn Sie das nicht verstanden haben, dass Deutsch auch im Ausland wählen kann, dann guten Morgen. Dann haben Sie wirklich von Europa nicht viel verstanden.
Förster sprach sich gleichzeitig für umfassende Reformen der EU-Institutionen aus. Die Kommission verkleinern, das Prinzip der Einstimmigkeit im Rat abschaffen, genauso wie den doppelten Parlamentssitz in Brüssel und Straßburg. Reformbedarf allerdings in eine andere Richtung, meldete Linken-Fraktionschef Udo Wolf an.
Wir, meine Damen und Herren, wir sind fest davon überzeugt, dass die EU nur erfolgreich sein kann auf Dauer, wenn sie demokratischer, wenn sie sozialer, wenn sie ökologischer wird.
Die CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele, die für einen Sitz im Europaparlament kandidiert, warb dafür, vor Ort in Berlin mehr für den Europagedanken zu tun. Ein Beispiel.
Lassen Sie uns endlich die sehr erfolgreiche staatliche Europaschule Berlin berlinweit ausbauen. Es gibt bisher nur 32 Standorte. Ich versichere Ihnen, Schüler, die diesen Bildungsgang durchlaufen haben, werden ein Leben lang aufgeklärte Europäer sein.
Künftige Generationen nahmen auch Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel in den Blick. Europa sei mehr als ein Kontinent.
Europa, das ist der Beweis, dass Mut und dass Idealismus etwas Großes erreichen kann. Denn Europa, die Europäische Union, das ist ein Versprechen. Es ist ein Versprechen an unsere Kinder für Frieden und für Freiheit.
Redner aller Parteien, bis auf die AfD, riefen dazu auf, am Sonntag wählen zu gehen.
Während die Berlinerinnen und Berliner am Sonntag nur ein Kreuz machen müssen, bevor sie sich wieder in die Sonne legen können, wird ihren Nachbarn in Brandenburg mehr abverlangt. Dort stehen nämlich auch noch Kommunalwahlen an. Thorsten Südow gibt uns einen Überblick.
Beim Wählen in den Wahlkabinen zwischen Templin und Herzberg dürften einige Minuten vergehen, denn die Stimmzettel für die Stadtverordnetenversammlungen sind hier und dort groß wie eine Tischdecke. Und die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben jeweils 3 Stimmen, um über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadt- und Gemeindeparlamenten zu entscheiden. In 246 Orten wird außerdem über ehrenamtliche Bürgermeister entschieden. Die Kandidatenzahl ist höher als vor 5 Jahren und es bewerben sich mehr Frauen um Sitze in den Brandenburger Kommunalparlamenten als im Jahr 2014. 27.000 Frauen und Männer engagieren sich als Wahlhelfer in den Stimmlokalen. Nach 18 Uhr werden zuerst die Europawahlergebnisse ausgezählt, danach die Kommunalwahlstimmzettel. Experten gehen davon aus, dass die Wahlbeteiligung höher als vor 5 Jahren sein wird. Damals nutzten etwa 46% ihr Wahlrecht. Stärkste Partei bei den Kreistagswahlen 2014 war die CDU.
Wir kehren nach Berlin zurück, wo sich die Koalitionäre der rot-rot-grünen Regierung wohl keine Freundschaftsarmbänder mehr machen lassen. Denn die Stimmung bei R2G ist offenbar recht angespannt, was sich zum Beispiel auch auf ein Herzensprojekt des regierenden Bürgermeisters Michael Müller niederschlägt. Das solidarische Grundeinkommen, das Arbeitslosen gemeinwohlorientierte Jobs als zum Beispiel Mobilitätsbegleiter, Hausmeister oder Schulhelfer verschaffen soll, auf Kosten des Landes Berlin. Das Projekt startet nun jedoch mit deutlich weniger Teilnehmern als ursprünglich geplant und nur, wenn vorher die Finanzierung endlich steht und die offenen Fragen innerhalb der Koalition beantwortet sind. Ute Schumacher, die Chefin vom Dienst in unserer landespolitischen Redaktion Berlin, verfolgt diese Debatte schon länger. Ute, was sind denn die größten Problempunkte, über die da jetzt gestritten wird?
Es wird in dem Punkt vor allen Dingen darum gestritten, wie man das Ganze finanziert. Und die Linken und Grünen bedauern ein wenig, dass das doch so sehr teuer wird, das Ganze, um die 250 Stellen, die da jetzt geplant sind, überhaupt zu finanzieren. Da könnte man die Leute im Prinzip, so wird manchmal hinter vorgehaltener Hand geraunt, auch gleich festanstellen im öffentlichen Dienst. Viel günstiger wird es auch nicht. Und dann ist der andere Punkt, dass eigentlich ja mal von Herrn Müller gedacht war, dass das sozialversicherungspflichtige Jobs sind, voll sozialversicherungspflichtig. Allerdings müssen jetzt Programme des Bundes genutzt werden, die das gar nicht zulassen, nämlich die Arbeitslosenversicherung ist damit dann nicht abgedeckt.
Dieses Projekt ist ja ohnehin schon ziemlich zusammengeschrumpft. Ist das jetzt eine Schlappe für Michael Müller?
Das ist eine ziemliche Schlappe für Michael Müller. Die Schlappe ist allerdings nicht jetzt an diesem Punkt erst gekommen. Die war schon vor einigen Wochen da, als nämlich die Bundes-SPD sagte, nee, dieses Programm passt doch nicht so gut in unser Portfolio, wie wir uns das vorstellen. Deswegen finanzieren wir das nicht. Das war eigentlich der Nackenschlag überhaupt, der jetzt die Schwierigkeiten macht.
Einige Berliner Medien und natürlich auch die Opposition sagen Rot-Rot-Grün ja schon länger nach, alles andere als harmonisch zu funktionieren. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, der Eindruck stimmt absolut. Das, was sie sich an gutem Regieren vorgenommen haben, funktioniert gar nicht. Also man könnte eher sagen, es ist ein absolut nicht gönnen können. Jeder guckt eher auf seinen Vorteil und hat natürlich auch an verschiedenen Stellen Anlass zu sagen, na, der andere hat es ja genauso gemacht. So funktioniert gutes Regieren nicht, das wird dann ganz schön zäh. Andererseits würde ich trotzdem sagen, die Koalition hält, denn es hat keiner der drei Koalitionspartner wirklich Interesse daran, dass die jetzt kracht.
Sagt Ute Schumacher hier in Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg, unserem politischen Wochenrückblick für die Region. Vom Roten Rathaus geht es jetzt ein paar hundert Meter weiter ins Kanzleramt. Das Bundeskabinett hat in dieser Woche sein Eckpunktepapier zur Förderung des Strukturwandels in Kohleregionen verabschiedet. 40 Milliarden Euro will der Bund ausgeben, gut ein Viertel davon ist für die Brandenburger Lausitz eingeplant. Der RBB hatte ja schon vorab ausführlich über Details berichtet, so soll Cottbus unter anderem Standort für eine ganze Reihe von Wissenschaftseinrichtungen, unter anderem aus der Luft- und Raumfahrtbranche und der Energieforschung werden und auch gleich noch zur Modellregion für Klimaschutz. Gute Nachrichten für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der aber wirkte im RBB-Interview nach dem Beschluss der Bundesregierung eher etwas erschöpft statt feierfreudig.
Naja, feiern ist vielleicht das falsche Wort dafür, weil ich bin froh und ich bin auch optimistisch, dass es so passiert. Aber es ist eine Menge Arbeit. Es geht ja vor allen Dingen darum, mit den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, Industriearbeitsplätze zu schaffen. Und die fallen nicht von den Bäumen, sondern die müssen dann schwer erarbeitet werden. Im Prinzip bauen wir eine Struktur in der Infrastrukturbereich, aber genauso im Wissenschafts- und Forschungsbereich, an der sich dann wiederum Industriearbeitsplätze ansiedeln sollen und ansiedeln werden. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben erste Anfragen. Aber es geht auch darum, ein Medizinstudium in Cottbus anzusiedeln und dieses dann so zu unterstützen, dass 1.000 bis 1.500 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
Auch geplant ist übrigens eine ICE-Verbindung zwischen Berlin und Cottbus. Bevor die fertig ist, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Zeit, in der sich die Deutsche Bahn erstmal um den Bestand kümmert. So sollen bis 2028 150 Bahnhöfe in Brandenburg auf Vordermann gebracht werden, berichtet nochmal Thorsten Südow aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam.
Von A wie Althüttendorf im Barnim bis Z wie Zeuthen am südlichen Berliner Stadtrand reicht die Liste der Bahnstationen, die bis 2028 deutlich kundenfreundlicher werden. Bahnvorstand Ronald Pofalla.
Ja, wir investieren hier gemeinsam zusammen gut 170 Millionen Euro. Wir erreichen damit fast jeden zweiten Bahnhof in Brandenburg.
Kundenzufriedenheit beginnt mit dem Anblick der Bahnstation, sagt Brandenburgs Infrastrukturministerin Katrin Schneider, SPD. Und die Bautrupps bekommen beispielsweise in Löwenberg, Potsdam-Pirschheide, Falkenberg-Elster und Königs-Wusterhausen einiges zu tun.
Es geht um Barrierefreiheit, also es geht um Aufzüge, es geht um die Bahnsteige selber, Blindenleitsysteme, es geht aber auch um Bahnsteigdächer, es geht um mehr Sitzplätze und es geht um Fahrgastinformationssysteme. Das wird dazu dienen, den Bahnverkehr im Land Brandenburg wirklich attraktiver zu machen.
Brandenburg trägt 68 Millionen der 170 Millionen Euro Investitionen in die Bahnhöfe. Bahnvorstand Pofalla ist zuversichtlich, dass die Firmen nun realistische Angebote abliefern und die Termine halten.
Dass das mit Terminen und Aufträgen in der Bahnbranche so eine Sache ist, zeigte sich diese Woche in Berlin. Hier will die BVG ihre gealterte U-Bahn-Flotte austauschen und für 3 Milliarden Euro 1.500 neue Wagen kaufen. Den Zuschlag soll nach RBB-Informationen das Unternehmen Stadler in Pankow bekommen. Doch die Sache verzögert sich. Der unterlegene Bahnbauer Alstom aus Frankreich hat nämlich Einspruch gegen die Vergabe eingelegt. Keiner der Beteiligten, weder die Unternehmen noch die BVG noch die zuständige Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, wollen irgendetwas dazu sagen, aus Angst vor juristischen Konsequenzen. Denn offiziell und endgültig beschlossen ist durch den Einspruch bislang nichts. Dass Alstom gegen die Vergabe an den Konkurrenten vorgeht, verwundert den verkehrspolitischen Sprecher der CDU, Oliver Friederici, allerdings überhaupt nicht.
Es geht um einen sehr, sehr großen Auftrag. Und das ist klar, dass der Mitbewerber Alstom nun versuchen will, irgendwelche Schwierigkeiten in der Ausschreibung zu erkennen.
Insider vermuten, dass das börsennotierte Unternehmen das vor allem für seine Aktionäre tut, um zu zeigen, dass man wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, bevor der Riesenauftrag der BVG an jemand anderen geht. Erfolgreich wird Alstom mit diesem Einspruch bei der Vergabekammer des Landes Berlin aber nicht sein, ist sich Friederici sicher.
Nach den mir vorliegenden Informationen glaube ich, dass Alstom kein Glück haben wird, denn die BVG hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich solche Klagen abgewehrt. Und die jetzt für Berlin notwendigen U-Bahn-Fahrzeuge sind mit ihren Anforderungen wirklich gut enthalten in diesen Ausschreibungsunterlagen. Und das, was Stadler bislang abgeliefert hat, war in jeglicher Hinsicht qualitativ hochwertig.
CDU-Politiker Friederici ist auch überzeugt, dass die ersten Wagen, wie bisher geplant, ab 2021 ausgeliefert werden können. Die BVG hat nach Informationen des RBB einen Zeitpuffer eingebaut. Die offizielle Auftragsvergabe war ohnehin erst für den Herbst geplant. Zum Schluss noch ein Blick nach Brandenburg. Dort haben Bund und Landesregierung ihren Vertrag für die Kita-Förderung unterschrieben. Grundlage ist, was Bundesfamilienministerin Franziska Giffey werbetauglich das Gute-Kita-Gesetz nennt. Und die ehemalige Berliner Bezirksbürgermeisterin aus Neukölln kann Politik auch noch ganz anders verkaufen, berichtet unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
Mal unser Maskottchen aus dem Bundesfamilienministerium, das ist Freddy der Familienadler. Und der ist ganz weich, guck mal.
Einfach so irgendwo im Hinterzimmer einen Vertrag unterzeichnen? Nicht mit Franziska Giffey. Luftballons, Plüschadler, zwei Kita-Gruppen und die langen Kerls dekorieren den Termin im Brandenburg-Saal der Potsdamer Staatskanzlei, bei dem die Bundesfamilienministerin Brandenburgs Kitas offiziell rund 165 Millionen Euro zusagt.
Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Signal, dass über 90% der Bundesmittel in die Qualität investiert werden und dass eben auch gerade das Zeichen gesetzt wird, diejenigen, die kleine Einkommen haben, sollen Entlastung erfahren.
Deshalb werde Brandenburg das Bundesgeld vor allem nutzen, um nicht nur Empfänger von Transferleistungen von den Kita-Beiträgen zu befreien, sondern auch Geringverdiener, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst.
Diejenigen, die sehr wenig Geld verdienen, also 20.000 Euro im Jahr, bekommen eine Freiheit von Gebühren und wir finden, das ist ein großer Beitrag auch zur Gerechtigkeit, aber es ist auch ein großer Schritt zu mehr Gebührenfreiheit.
Das Bundesgeld fließe tatsächlich zusätzlich in die Kitas, betont Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
Wir wollen, und das ist auch im Gesetz so festgelegt, dass Maßnahmen, die bereits begonnen haben, eben nicht einfach durch Bundesmittel kompensiert werden, sondern dass Dinge neu und weiterentwickelt werden. Es geht um die Weiterentwicklung der Qualität.
Deshalb investiert Brandenburg das Bundesgeld auch in die Ausbildung neuer Erzieherinnen und Erzieher, in längere Betreuungszeiten und in einen besseren Betreuungsschlüssel. Im Grundsatz völlig richtig, findet Sabine Henze von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Und die grundsätzliche Frage, die bleibt, wenn wir jetzt die Öffnungszeiten verlängern und wenn wir jetzt das Azubi-Geld erhöhen und wenn wir jetzt dies und jenes tun, was machen wir 2022? Das ist die größte Kritik an diesem Gesetz, dass es eben nur eine Laufzeit von diesen 3 Jahren hat.
Trotzdem sei das Gesetz ein Gesetz und damit langfristig angelegt, betonen die SPD-Ministerinnen. Und zumindest das Publikum in der Potsdamer Staatskanzlei scheint Ihnen das an diesem Vormittag auch zu glauben.
Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr heute hier wart. Ihr habt das ganz toll gemacht.
Und das war Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.